Liebe Gemeinde, mit dem heutigen Sonntag, dem Ewigkeitssonntag, neigt sich das ganze Kirchenjahr dem Ende zu. Und immer wenn etwas zu Ende geht, dann halten wir einen Überblick, dann schauen wir zurück. Dann überblicken wir das Ganze und fragen nach seinem Sinn. Wir werden auch ein wenig wehmütig, wenn wir zurückblicken. Und so ist dieser Tag nicht ohne Wehmut. Und als ich heute Morgen aus dem Fenster sah, dachte ich, ja, das ist genau das Wetter, was es ausdrückt. Diese Wehmut des Herzens. November haben wir die Blätter fallen und wir spüren, wir riechen förmlich die Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit in der Natur, die Vergänglichkeit unseres Lebens. Und viele von uns sind gehalten, schnell wieder einen Deckel drauf zu tun, wenn diese Gefühle hochkommen. Wir wollen sie geschäftig vertreiben und ein bisschen ist es auch gut, wenn wir uns nicht so ganz so tief hineinstürzen, aber zulassen, dass das zu unserem Leben gehört, das sollten wir schon. Es gehört Mut dazu, sich dieser Vergänglichkeit zu stellen, sich dem heutigen Ewigkeitssonntag zu stellen. Dazu gehört Mut und ich glaube, die Mutigen sind heute hier. Vielleicht sind aber auch ein paar da, die einfach keine Kraft hatten, die nicht da waren, nicht sein, die wollen wir jetzt nicht sagen, die wären nicht mutig. Aber manche sind auch vielleicht nicht mutig genug gewesen, sich der Vergänglichkeit zu stellen. Im Psalm 90 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das gehört zum Klugwerden dazu, sich der Vergänglichkeit, sich dem Tod zu stellen, weil der immer da ist. Eigentlich an jedem Tag des Lebens, auch dann, wenn wir ihn nicht spüren. Das berühmte Memento Mori, lehre mich bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass ich klug werde, wir alle klug werden. Wer klug ist, der verdrängt es nicht immer, sondern nimmt es voller Bewusstsein wahr. Unser Leben ist endlich. Es ist vergänglich, so wie draußen die Natur. Endlich und begrenzt, das ist unser Leben. Und das Leben unterscheidet sich, unser menschliches Leben unterscheidet sich darin von Gottes Leben. Gott lebt auch, aber unendlich, ewig. Das ist der Unterschied. Sein Leben ist ewig, unseres endlich. Und nicht nur wir Menschen, alles um uns herum, die ganze Welt ist endlich und vergänglich. Menschen, Tiere, Pflanzen, ja sogar sowas Festes wie Gebirge und Gestein, wissen wir auch das. Erodiert, vergeht, hat seine Zeit. Alles hat seine besondere Lebensdauer. Jede Art ist eine Lebensdauer eigen. Und manch eine Art lebt viel kürzer als wir. Und auch für diese Art ist dann das ganze Leben, die berühmte Eintagsfliege. Der gegenüber haben wir ein ungeheuer langes biblisches Leben. Wir wissen nur nicht, wie die Eintagsfliege ihr Leben, ihren Tag, den Tag ihres Lebens erlebt. Es gibt aber auch Lebewesen, und auch das gibt uns zu denken, Lebewesen, die länger leben dürfen als wir, zum Beispiel die Galapagos-Riesenschildkröte, die lebt, kann über 170 Jahre alt werden. Und wir wissen ja auch, dass viele, viele Bäume älter werden als wir. Und das ist ja auch so, dass wir Bäume gerne pflanzen, weil wir den Eindruck haben, na, dieser Baum steht vielleicht noch, wenn ich nicht mehr da bin, den pflanze ich vielleicht für meine Enkel. Bäume können oft älter werden als wir. Aber auch Bäume vergehen, selbst Stein vergeht. Es gibt keine Substanz in dieser Welt, die nicht dem Werden, dem Vergehen unterworfen ist. Die moderne Naturwissenschaft macht genau dies. Physik, Chemie, Biologie, sie alle wollen diesem geheimen Gesetz des Werdens auf den Grund gehen. Herausbekommen, was sind die Gesetze des Werdens und Vergehens, wie alt ist diese Welt, wie lang wird sie höchstens leben dürfen. Es gibt zwei Erkenntnisse der Naturwissenschaften, die mit der biblischen Kosmologie völlig übereinstimmen. Die erste heißt, es gibt einen Anfang der Erde, unseres Sternensystems und des ganzen Weltalls. Das war nicht immer da. Es gab einen Uranfang. Wie man den nennt, ob man den Schöpfung nennt, ob man den Urknall nennt, ist letztlich nur ein Wort. Es gibt einen Anfang des Ganzen. Es war nicht immer da. Und das zweite Erkenntnis heißt, die Naturwissenschaften bestätigen, es wird ganz sicher ein Ende geben. Wann? Das wissen wir nicht. Die Zeitdimension, in der die Astrophysik spricht, die redet von Jahrtausenden, Jahrmillionen, Jahren, Milliarden Jahren, aber dann hört es auf. Und eigentlich hat es bei uns im Geist schon lang ausgesetzt. Vorstellen können wir uns das nicht mehr. Das sprengt völlig unsere Vorstellungskraft. Wir sind eine Eintagsfliege im Vergleich zu dieser Zeit. Unsere Lebenszeit, herausgeschnitten, unsere menschliche, ist wie eine kleine, kleine Perle in dieser riesigen Zeitdimension der Welt. Aber auch die Welt ist nur eine kleine Perle im Vergleich zu der noch viel größeren, unendlichen Zeit Gottes, der Ewigkeit. Psalm 90 weiß das schon und sagt es so: Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt erschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bevor es den Urknall gab und auch dann noch, wenn alles wieder in sich zusammensackt, ist er Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das bleibt. Das kann dann keine Naturwissenschaft mehr anders erforschen und ergründen. Unser Zeitgefühl ist wie das einer Eintagsfliege ganz, ganz anders als das Gottes. Das müssen wir uns immer klar machen. Unser Zeitgefühl lebt von diesem Nacheinander, von dem Wechsel der Tage, von dem Fluss der Wochen, von dem Fluss der Jahre. Es ist wie ein Strom, der einen Anfang hat und auch ein Ende kennt. Wir blicken jetzt schon voraus auf ein Ende. Wir wissen nicht wann, aber wir spüren, es gibt eines für uns. Ein Einmünden. Und es gibt die Zeit Gottes, die anders ist, die auch fließt, aber die von einer unendlichen Dauer ist und in der es nur Gegenwart gibt. Nur Gegenwart. Keine Vergangenheit und Zukunft. Gegenwart, pure Gegenwart. Psalm 90 sagt es so, um es auszudrücken, dass Gottes Zeit anders ist als unsere Zeit. 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Man könnte auch sagen, Milliarden Jahre sind für dich wie eine Woche, die vorbeigegangen ist. Gottes Zeit ist ganz anders als unser Zeiterleben. Wir können es vergleichen mit einem Strom. Wir leben wie in einem Strom, der eine Quelle hat und eingeht in eine Mündung. Und Gottes Zeit, das können wir vergleichen mit dem großen Meer, mit dem unendlichen Meer. Ein Meer, das nicht statisch ist. Wir merken auch Gottes Zeit, es ist keine tote, kein leeres Weltall oder irgendwie sowas. Das ist Fülle. Das ist Bewegung, das Meer voller Bewegung, aber es hat kein Ende, es hat keinen Anfang, es ist voller Dynamik, man kann es nicht überblicken. Wir müssen uns Bilder machen, um die Ewigkeit Gottes auch nur ansatzweise uns anschaulich machen zu können. Und das Bild von dem Strom und das Bild von dem Meer sind Bilder. Unser Leben mündet wieder ein in das große Meer. Das ist ein Bild, nicht mehr. Auch ein Bild, das fehlerhaft ist. Und ich werde nachher sagen, wo das Bild seine Fehler hat. Aber erst einmal ist es ein starkes Bild. Gottes Ewigkeit als Meer. Aber warum können wir diese Ewigkeit, von der wir reden, eigentlich nicht begreifen? Warum ist es so schwer, über die Zeit und die Ewigkeit zu reden? Es haben sich schon so viele die Köpfe darüber zerbrochen. Psalm 90, der Schöpfer vom Psalm 90, der Dichter, wer es auch immer ist, ob es wirklich David ist, wer auch immer, er hat sich den Kopf zerbrochen, hat gute, kluge Gedanken von Gott dazu bekommen. Es gibt Philosophen, der Philosoph Zenon, ein berühmter Grieche, der sich Gedanken über die Zeit gemacht hat. Der Kirchenvater Augustin, der Philosoph Immanuel Kant, der Physiker Albert Einstein, alle sie denken tief, tief nach über die Zeit. Aber ergründen kann sie keiner. Warum? Weil die Zeit kein Ding ist. Weil die Zeit kein Gegenstand ist, kein Lebewesen. Kein aufzeigbares Ding im Raum, sondern die Bedingungen, durch die wir alles erleben und erfahren. Immanuel Kant hat es ganz richtig gesagt. Es ist die Bedingung unserer Erfahrung. Wir können nur zeitlich, räumlich erfahren, aber Zeit und Raum selber erfassen wir nicht. Auch wieder im Bild gesprochen, das ist wie die Brille, durch die wir scharf sehen. Aber wenn die Brille auf der Nase sitzt, dann sehen wir sie nicht. Zeit sieht man nicht. Und das Schlimme ist deshalb, weil wir immer nur zeitlich und räumlich sehen und denken und erfahren und erleben können, deshalb können wir niemals in diesem Leben begreifen, was Ewigkeit ist. Sonst müssten wir nämlich das überspringen können. Wir müssen die Zeit überspringen, wir müssen den Raum überspringen können. Und das kann unser Verstand ja gerade nicht. Wir können immer nur zeitlich und räumlich denken und erleben. Deshalb fassen wir das Transzendente, das, was jenseits der Grenze unseres Verstandes ist, fassen wir einfach nicht. Aber wir spüren etwas. Wir haben ein Gespür in uns, einen Sinn und Geschmack dafür, dass es das gibt. Das Unendliche, die Ewigkeit. Das sind die Momente, in denen wir ergriffen sind, in denen wir spüren, es gibt noch viel mehr, als wir jemals begreifen. Das sind die mystischen, religiösen Momente unseres Lebens. Zeit ist ganz grundlegend für unser Leben. Und es ist ganz grundlegend, wie wir mit dieser Zeit, mit unserer geschenkten Lebenszeit umgehen. Und wenn wir immer, das ist ja die Gefahr heute, in dem Gefühl leben, keine Zeit zu haben, ruhelos zu sein und getrieben, dann macht das unser Leben zutiefst unglücklich. Wir leben, das wird oft beklagt, in einer Zeit, die getaktet ist, die nicht mehr in Stunden denkt, sondern die in Minuten denkt und manche sogar in Sekunden, die vom Minutenzeiger der Armbanduhren getaktet sind. Können Sie ohne Armbanduhr leben? Wir hassen es, wenn uns die Zeit gestohlen wird. Benjamin Franklin hat einmal gesagt, die Zeit ist das Allerkostbarste unter allem. Und darum ist die Zeitverschwendung die allergrößte Verschwendung unter allen. Wir hassen es, wenn wir Zeit verschwenden, kostbare Lebenszeit. Etwas humorvoller hat es ein Kabarettist gesagt, der sagt, die Wartezeit, die man bei Ärzten verbringt, würde in den meisten Fällen ausreichen, um selber Medizin zu studieren. Wir hassen es. Ich glaube, jeder von uns hasst es zu warten und Zeit zu verlieren. Wir wollen möglichst effektiv mit unserer Zeit umgehen. Wir wollen möglichst Zeit sparen, weil wir wissen irgendwie, es ist ja alles begrenzt. Aber es gibt dann dieses merkwürdige Phänomen, dass wir ja unendlich effektiv sind und dann wieder unsere Zeit irgendwo auch sinnlos für banale Tätigkeiten wieder verschwenden, vor lauter Erschöpfung, weil wir so gehetzt waren und so hektisch versucht haben, effektiv durch unser Leben zu rennen. Es gibt noch etwas Merkwürdiges in unserer Zeit, dass wir eigentlich so viel Lebenszeit geschenkt bekommen, in der Regel, sage ich natürlich, alles in der Regel, wie im Durchschnitt, wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Noch nie zuvor haben Menschen so viel Lebenszeit geschenkt bekommen. Das durchschnittliche Lebensalter in Ägypten damals lag bei den Männern bei 35 Jahren. Hat man sich also mit 20 schon mal anfangen können, auf die Balsamierung zu sparen. Die war ja sehr teuer. Frauen wurden nur 30 Jahre im Durchschnitt, weil natürlich die Sterblichkeit bei Geburten enorm hoch war. Wir werden, wenn heute jemand mit 30 oder 35 Jahren stirbt, dann sind wir natürlich geschockt, weil wir denken, der hätte doch noch Lebenszeit vor sich. Wir haben viel mehr Lebenszeit geschenkt als unsere Vorfahren in der Regel. Und dazu kommt noch ein weiteres. Wir haben sehr viel Spielraum, innerhalb dieser Lebenszeit etwas Sinnvolles zu tun. Etwas, was ausgenommen ist von dem Druck, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Das frühere Menschen haben ja einen halben Tag mindestens oder ein Dreiviertel, vielleicht sogar einen ganzen, damit zugebracht, überhaupt für ihr Essen, für ihren Unterhalt zu sorgen. Auch davon sind wir befreit. Viele wunderbare technische Errungenschaften, also ein Lob, großes Lob der Technik. Diese Technik hat uns frei gemacht, sie hat uns Zeit geschenkt. Das Auto, das Flugzeug, die Waschmaschine, die Spülmaschine, der Staubsauger und neuerdings Staubsaugerroboter. Und ich bin für jeden Roboter im Haushalt dankbar, den es geben wird. Das spart uns ganz viel Zeit. Und es ist ein umso größeres Rätsel, dass wir in dieser Generation unterm Strich nicht das Gefühl haben, endlich mehr Zeit zu haben. Wie kommt es eigentlich, dass wir immer noch keine Zeit haben, obwohl wir doch so viel sparen? Jetzt kommt vor Weihnachten. Und jetzt, ich höre schon wieder alle klagen und ich merke es an den Unruhe der Kinder in der Schule, jetzt geht es wieder los, das Gerenne. Der Terminkalender bei allen ist wieder übervoll. Wir stöhnen schon jetzt unter der Fülle dessen, was in dem Advent auf uns zukommt. Nicht Ruhe, nicht Besinnlichkeit, die wir uns eigentlich wünschen. Fangt jetzt schon an, eure Ansprüche zurückzuschrauben. Mehr Einfachheit, weniger Termine, mehr Beschaulichkeit, kein volles Programm. Das machen wir ja immer. Wir haben ja so gute Ideen. Das ist wirklich gut. Gute Ideen sind wunderbar. Aber wir können nicht in unserem Leben lauter gute Ideen sammeln und dann unser Programm noch voller stopfen. Das können wir auch in unserer Gemeinde nicht. Das habe ich oft gesagt. Das geht nicht. Wachstum, das ist das Zauberwort unseres Lebens. Wachstum heißt nicht Hektik, dass wir uns ersticken im Getriebe. Wachstum heißt immer inneres Wachstum, innere Fülle, und die braucht Freiraum, die braucht Frieden, die braucht den Geschmack, den Sinn und Geschmack für die Unendlichkeit. Deshalb braucht sie Zeit für Mystik und Muße. Entschleunigung, weniger ist mehr, wieder Zeit haben für Besinnung und das Wesentliche. Wir wissen es eigentlich, wir müssen es nur umsetzen, damit wir diesem Getriebe, diesem Lebensgefühl unserer Zeit nicht einfach auf den Leim gehen. Ich habe jetzt von dem Lebensgefühl vieler gesprochen, aber nicht aller in unserer Gesellschaft. Ich glaube, es gibt eine Schere, nicht nur die Schere von Arm und Reich, sondern noch eine andere Schere in unserer Gesellschaft. Das ist die, die die Menschen in ihrem Bezug auf ihr Zeitgefühl haben. Es gibt nämlich nicht nur Menschen, die das Gefühl haben, es geht alles viel zu schnell, es ist alles zu hektisch und ich habe keine Zeit. Nee. Es gibt auch einen großen Teil Menschen, achte drauf, in unserer Gesellschaft, die haben das Gefühl, ich habe eigentlich zu viel Zeit. Ich warte. Ich bin einsam. Ich warte, dass jemand kommt. Mir ist langweilig. Kinder trauen sich das zu sagen, aber welcher Erwachsene traut sich das, dass es ihm langweilig ist? Die Gründe für diesen Wartestand des Lebens, das Gefühl zu haben, ich habe eigentlich zu viel Zeit und weiß gar nicht, was ich damit tun soll, die können ganz vielfältig sein. Arbeitslosigkeit, Krankheit, einfach das Alter, dass man aus dem Berufsleben ausgeschieden ist. Oder dass man ja krank ist, nichts, eigentlich vieles nicht mehr tun kann, was man früher konnte. Oder auch junge Leute können das haben, die, ja, einfach zu viel Zeit haben, verlungern, Zeit haben auf der Straße, irgendwie enthoben sind, sich nützlos fühlen, sich ungebraucht fühlen, sich überflüssig fühlen, sich langweilen. Das gibt es. Und die Menschen, die immer keine Zeit haben, rennen an ihnen vorbei und können das nicht verstehen. Das ist doch eigentlich toll, oder? Die sind doch zu beneiden, diese Menschen, die immer Zeit haben. Das ist doch wunderbar. Aber warum machen sie es dann selber nicht so? Warum nehmen sie sich nicht die Zeit? Weil man instinktiv fühlt, das ist nicht der gute Teil unserer Gesellschaft. Das ist nicht der Teil, in dem man voll integriert ist, in dem man zeigen kann, ich habe eigentlich viel zu viel Zeit. Sondern alle, sogar die Ruheständler, wollen demonstrativ zeigen, ich gehöre noch dazu und ich habe auch keine Zeit zu verschwenden. Es könnte ja den Eindruck entstehen, ich hätte nichts mehr zu tun. Ich könnte am helligsten Tage lange Pause machen oder ich könnte auch noch spazieren gehen. Also das ist wirklich kurios. Ich ich manchmal höre, warum manche nicht mit ihrem Rollator spazieren gehen. Und wenn es noch so gut wäre für die Gesundheit, ein gestandener Rentner spürt instinktiv, er kann es sich nicht erlauben, wenn er noch dazugehören will, Zeit zu haben. Denn das vermitteln wir. Das vermitteln wir, diese Gesellschaft vermitteln. Alle haben keine Zeit und wenn ich dazugehören will, darf ich auch keine haben. Also bleiben wir dabei. Wir wollen uns keine Zeit geben. Psalm 90 sagt es so: Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Ganz schön hart. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was darin köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Psalm 90 hämmert uns ein. Macht ihr es wirklich richtig? Keine Zeit haben? Ich höre immer wieder den Satz von Menschen, wenn sie sagen, genau was Psalm 90 auch sagt, die Jahre vergehen wie im Flug. Es geht alles so schnell vorüber. Und je älter ich werde, desto schneller vergeht die Zeit. Manchmal weiß ich nicht, ich verstumme meistens, wenn der Satz fällt, wie ich den jetzt aufnehmen soll. Wie ist der eigentlich gemeint? Meinen die Menschen, die das sagen, das positiv? Könnte ja sein. Ich höre da immer meine Kinder, wenn die sagen, mir ist langweilig, oh, es geht ja gar nicht vorbei. Eigentlich, jemand, der sagt, es geht schnell vorbei, könnte sein, dass er ein schönes Leben hat. Dass es eigentlich gerade sehr vergnüglich ist, sehr amüsant. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist eigentlich wunderschön. Das könnte die positive Aussage dieses Satzes sein. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ich würde sie gern festhalten, weil es ist so schön. Aber ich glaube, das ist nicht der Sinn dieses Satzes. Die meisten wollen uns etwas ganz anderes damit sagen. Der Satz will eine schmerzliche Erfahrung zum Ausdruck bringen. Die Zeit vergeht zu schnell, sie vergeht im Flug. Sie vergeht so, dass ich das Glück nicht spüre, das ich mir erwünscht habe. Dass ich die Erfüllung nicht spüre, die ich mir für mein Leben erhofft habe. Es ist ein Stoßseufzer der Endlichkeit. Das Leben ist eigentlich für mich geradezu flach, es ist zu belanglos. Ich hätte mir eigentlich einen größeren Tiefgang, eine tiefere Erfüllung erhofft. Es geht vorbei und das Glück ist nicht bei mir angekommen. Nichts scheint zu bleiben. Psalm 90 sagt es so: Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das morgen noch sprost und des Abends welkt und verdorrt. Hat jeder von uns und wir müssen uns ihm stellen. Es scheint nicht zu bleiben von uns. Da gibt es ja gerade so eine Werbung, die damit spielt, als wenn wir etwas machen könnten, was uns überdauert. Aber das ist ja das, was uns immer wieder ankränkelt. Überdauert das wirklich oder bleibt von allem, was wir tun, am Ende nur Staub, wie von uns selber? Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, ist das unsere Bestimmung? Ist das der Lauf der Natur? Es gibt Menschen und denen nehme ich das nicht. Die können das gut ertragen. Die sagen, das sind für mich die Naturmenschen, die sagen, so ist der Lauf der Natur, ich bin Teil der Natur, gut so. Es ist für mich ein Trost zu wissen, ich werde wieder Staub werden. Aber es gibt die Rebellen unter uns. Und ich glaube, ein bisschen Rebell ist jeder. Der Rebell, der sagt, das darf doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein, dass Gott uns als ein Ebenbild seiner selbst geschaffen hat und dann wieder zurückschickt in die gleiche Staub, aus dem alles andere gemacht ist, in das Nichts hinein. Was ist dann Ebenbild an uns? Wo sind wir da ein besonderes Geschöpf? Zum Ebenbild müsste doch dazugehören, dass wir teilhaben an Gottes Leben, an seiner Ewigkeit, an seiner Unsterblichkeit. Das ist der Rebell in uns, der sagt, wir sind doch nicht bloß Natur, wir sind doch auch Geist. Das ist der Geist in uns, der so spricht. Der Geist, den Gott wie ein Odem in uns gebliesen hat. Wir sind nicht nur Erdklumpen, wir sind begeisterte Erdklumpen. Und dieser Geist sagt, nein, ich bin nicht nur Staub, ich kann doch nicht einfach wieder zu Staub werden. Ganz tief in unserem Wesen, hineingeblasen, ist dieser geistige Gedanke der Ewigkeit. In Kohelet, dem Prediger Salomo, heißt es, Gott hat die Ewigkeit dem Menschen ins Herz gelegt. Das ist dieser Geist, der sich überblicken kann, der das Leben überblickt, der die Natur überblickt und der sagt, das kann nicht sein, sonst könnte ich das doch gar nicht überblicken. Der den Überblick hat, der mehr ist als ein Körperwesen, der vorlaufen kann bis zum Ende, bis zum Tod, der auch Angst haben kann. Dann Angst vor ihrem Tod haben, sofern sie Geistwesen sind. Ein Geistwesen hat Angst vor dem Tod. Und der Mensch, der keine Angst vor dem Tod hat, ist entweder vollkommen weise oder ein Dummkopf, ein Tölpel, hat noch gar keinen Geist, bei dem ist noch gar nichts klar geworden, was eigentlich los ist. Der kann nicht vorausschauen, das sind manchmal die Risikobereiten. Da fehlt es manchmal ein bisschen noch an Geist. Der muss erst wachsen. Ein Tölpel hat keine Angst. Wir kennen alle das Märchen der Gebrüder Grimm. Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Der hat keine Angst vorm Tod, weil er dumm ist, keinen Geist hat. Und Angst zu haben, heißt erstmal, ich habe was kapiert. Der Geist ist wach geworden. Und jetzt muss dieser Geist wachsen, bis er die Angst überwinden darf und das Vertrauen da ist, dass die Angst nicht das letzte Wort hat. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Dieser merkwürdige Psalm, jetzt will der enden in Freude. Was denkt er eigentlich? Erst zeigt er uns die Vergänglichkeit auf und jetzt will er uns in die Freude rufen? Genauso soll unser Lebensweg sein. Wir fühlen in Gottes Gnade und Ewigkeit. Wer glaubt, dass er irgendwas bewirken könnte in seinem Leben, was allein aus sich heraus Dauer hat? Eine Treppe bauen, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, ein Kunstwerk schaffen, wunderbar, wird alles vergehen. Wird nur dann bleiben, wenn Gott es erhält. Und das sind auch andere Dinge, die man nicht sieht, die er erhält. Die Unsichtbaren. Die Liebeswerke, die keiner sieht. Deshalb mit der Treppe allein, es gibt noch ganz andere Werke, die man schaffen kann. Die Liebeswerke, die Gott, denen Gott Bestand verleihen kann, aber sonst keiner außer ihm. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Wenn wir es dahin kommen, dass wir jeden Augenblick nehmen aus der Zeit Gottes, ich glaube, dann wird unser Zeiterleben ein neues. Das wird kein Zeiterleben, in dem es keine Bewegung mehr gibt. Da wird es auch rasche Phasen und langsame geben, wie in einem wunderbaren Musikstück. Dann wird das Leben eine Bewegung bekommen, aber man wird nicht den Eindruck haben, es geht zu schnell vorbei, wie ein Windhauch, wie ein Flug, weil man alles auskostet, weil es die Fülle ist. Und wenn man das Gefühl hat, ja, ich bin so alt, wie ich bin, und ich gehe jeden Schritt auf das Ziel zu, und das Ziel ist Gott selber. Und ich gehe schnell und ich gehe langsam und es ist gut so. Ich erfülle meinen Auftrag. Dieser Auftrag, dafür sind wir da. Dieser Auftrag hat jeder von uns. Und ich gehe davon aus, dass Gott weiß, welcher Auftrag er jedem von uns gegeben hat. Und wenn wir noch da sind, dann haben wir noch einen Auftrag. Und dann bleiben wir auch da. Und dann suchen wir nach diesem Auftrag und wir suchen, diesen Auftrag zu erfüllen. Und wir vertrauen darauf, wenn unser Auftrag erfüllt ist, für wen auch immer, für andere, für uns selbst, für Gott, dann holt er uns. Dann dürfen wir einmünden in die große, große Zeit, des Meer, die Zeit, des, die Meereszeit Gottes, die Ewigkeit. Und jetzt ist das Ende gekommen, wo ich sage, es gibt ein Stückchen, wo dieses Bild vom Meer meines Erachtens nicht so ganz so anschaulich ist. Wenn unser Fluss wieder ins Meer fließt, heißt das dann, dass alles zerfließt? Dass nichts mehr von mir sichtlich ist, nicht mehr geordnet, erkennbar, von wem was jetzt stammt, welcher Fluss jetzt was beigetragen hat zum Meer. Doch, ich glaube, das ist so. Deshalb ist das Bild an der Stelle holprig. Und jetzt kommt das Bild vom Reich Gottes her, ein Raumbild. Ich glaube, alles bekommt in der Ewigkeit sein Plätzchen. Alles bekommt seinen Raum. Jeder Augenblick, den wir gelebt haben, ist dort irgendwie aufgehoben. Leider auch die schlechten. Und das macht die Mahnung aus. Lebt jeden Augenblick so, dass ihr ihn in der Ewigkeit wiederfinden könnt. Und dass er euch dann nicht graut, was dort steht. Das ist die Mahnung. Die Mahnung, die Christus unendlich stark und schmerzhaft seiner Generation gesagt hat. Passt auf, jeder Augenblick geht ein in die Ewigkeit. Passt auf, dass er in der Ewigkeit die Augenblicke dort nicht wiederfindet, vor denen euch graut, sondern dass ihr schöne Augenblicke dort findet, Augenblicke, zu denen ihr jetzt noch stehen könnt, Augenblicke gelebt in der Liebe zu Gott und zu den Menschen und auch zu euch selber. Nur von Gottes Zeit her verstehen wir unsere Zeit richtig. Nur von der Ewigkeit her können wir jeden Augenblick so leben, dass er seinen Platz haben darf in der Ewigkeit. Denn unsere Zeit steht in Gottes Händen. Amen. Ich habe jetzt ein Lied ausgesucht, das mag